Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Sebastian Moritz. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über ein Thema, das viele Millionen Menschen in Deutschland betrifft. Etwa 80% aller Haushalte haben ein Auto und müssen dieses auch versichern. Und das war noch nie so teuer wie heute. Vergleichsportale berichten, dass die Prämien für die Kfz-Versicherung im Vergleich zum vergangenen Jahr im Schnitt um mehr als 20% gestiegen sind. Doch Versicherte müssen das nicht einfach so hinnehmen. Noch bis Anfang Dezember haben sie in der Regel Zeit, ihre Kfz-Versicherung zu wechseln oder den Tarif anzupassen. Und so lassen sich aufs Jahr gerechnet teilweise mehrere hundert Euro sparen. Doch wie können Versicherte die Kosten senken, ohne Abstriche beim Versicherungsschutz zu machen? Welchen Einfluss haben Wohnort, Werkstattbindung und das Alter der Fahrerinnen und Fahrer auf den Preis? Wie hoch sollte die Deckungssumme sein? Für wen lohnt sich eine Vollkaskoversicherung? All das wollen wir in den nächsten knapp anderthalb Stunden klären. Und dazu begrüße ich jetzt schon Michael Müller, Abteilungsleiter Kraftfahrtbetrieb beim größten deutschen Kfz-Versicherer der HUK-Coburg. Hallo Herr Müller.
Hallo, grüße Sie.
Ebenfalls hier bei mir in Köln im Studio Nadja Feder vom Vergleichsportal Verivox, das die Preise für die Kfz-Versicherungen immer genau im Blick hat. Herzlich willkommen, Frau Feder.
Guten Morgen, hallo.
Aus unserem Studio in Berlin zugeschaltet ist uns Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir aus Berlin.
Und in Frankfurt erreichen wir Hermann Josef Tinhagen, den Chefredakteur beim Verbraucherportal Finanztipp. Hallo Herr Tinhagen.
Guten Morgen, hallo.
Herr Tinhagen, bei der Kfz-Versicherung, das ist ja ein bisschen so wie mit dem Stromvertrag oder mit dem Handytarif. Man muss sich einmal im Jahr hinsetzen, schauen, was zahle ich, was bekomme ich dafür. Das ist ein bisschen Arbeit, kann sich aber lohnen. Die einen sagen sich, ist mir alles zu viel Aufwand. Ich bin froh, wenn ich mit der Versicherung nichts zu tun habe und das einfach so läuft. Andere wechseln jedes Jahr. Welcher Typ sind Sie privat?
Ich bin der, der jedes Jahr guckt und alle 4, 5, 6 Jahre wechselt erfahrungsgemäß, weil ich wechsle dann, wenn es also mehr als 10, 15 Euro sind der Unterschied. Und in diesem Jahr sind es wieder offenbar nicht so viele Euro, sind war in den letzten 2, 3 Jahren auch so. Aber ich habe auch eine Erhöhung gehabt, muss man dazu sagen.
Frau Feder, Sie haben ja beim Vergleichsportal die Prämien der Versicherung genau im Blick. Wechseln Sie jedes Jahr oder wie machen Sie das?
Ich bin Schwäbin. Ich wechsle jedes Jahr. Ich vergleiche jedes Jahr und ich wechsle jedes Jahr, sofern ich sparen kann. Und
was?
Auch dieses Jahr schon gewechselt. Ist tatsächlich so. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich meinen ersten Vertrag recht lange hatte.
Ja.
Dann davon betroffen war, dass immer weiter meine Prämien erhöht wurden, sukzessive. Und ich dann ein richtig großes Einsparpotenzial hatte, als ich das erste Mal gewechselt bin. Und seitdem schaue ich jedes Jahr und wechsle jedes Jahr.
Herr Müller, ich frage Sie das jetzt auch. Also Sie können es wahrscheinlich gar nicht anders als zu sagen, dass Sie Ihrer Versicherung immer treu sind, oder?
Das muss man sagen, ja. Ich bin tatsächlich sehr, sehr treu unserem Unternehmen gegenüber und habe da auch keine Notwendigkeit zu wechseln, weil ich auch weiß, dass unsere Preise natürlich sehr, sehr konkurrenzfähig sind.
Wie man das vergleichen kann, klären wir im Laufe dieser Sendung. Frau Käfer-Rohrbach, Versicherungshopping oder dann doch eher die treue Kundin? In welcher Kategorie würden Sie sich einordnen?
Also ich bin super treu, ehrlich gesagt, weil ich habe gute Erfahrungen auch bei der Schadenregulierung und es ist mir super wichtig, dass ich da eigentlich ordentliche Ansprechpartner habe. Und dementsprechend bin ich wirklich, glaube ich, ein sehr treuer Kunde.
Frau Feder, wir müssen zunächst mal klären, worüber wir überhaupt reden. Also wie viel teurer ist die Kfz-Versicherung im Vergleich zum Vorjahr geworden?
Also über alle Versicherungsarten hinweg liegt die Teuerungsrate so im Mittel bei 24%. Das haben wir erhoben für den ersten Monat im Oktober, den ersten Monat der Wechselsaison. Und da schicken traditionell die Versicherungen auch nochmal neue Tarifgenerationen auf den Markt. Wir haben da nochmal gegenüber September nochmal einen kleinen Sprung gesehen.
Ja. 24% im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Sie beobachten das ja schon länger. Das ist deutlich mehr als sonst, ne?
Im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben ja im letzten Jahr auch schon Erhöhungen gesehen.
Genau, die Preise steigen ja jedes Jahr, aber so ein Preisanstieg von 24% innerhalb von eines Jahres, das ist schon...
Das ist schon ordentlich, das muss man sagen. Im letzten Jahr haben wir auch schon gesehen, dass sich die Preise so um rund 12% erhöht haben. Davor waren sie aber jahrelang relativ stabil. Also die Preisveränderungen haben sich so im niedrigen, einstelligen Prozentbereich bewegt, mit einem kleinen Knick sogar nach unten, also dass die Preise sich nach unten bewegt haben, nach Corona. Und jetzt müssen die Versicherer ja auch leider erhöhen.
Ja, die Versicherer müssen erhöhen, sagt Frau Feder. Herr Müller, auch die HUK-Coburg hat die Preise, die Prämien erhöht, ja deutlich höher auch als die Inflationsrate, die allgemeine zumindest. Woran liegt das, dass es teurer wird?
Das hat verschiedene Ursachen. Im Wesentlichen sind wir ein Stück weit getrieben von den Preiserhöhungen, die wir vor allen Dingen im Ersatzteilmarkt sehen. Die Inflation dort ist wesentlich höher, als der durchschnittliche Warenkorb letztendlich hergibt. Wir haben auch große Teuerungsraten bei den Stundenverrechnungssätzen. Das geht in der Spitze mittlerweile deutlich über 300 bis hin zu 400 Euro pro Stunde, die bei uns abgerechnet werden. Und wir haben tatsächlich auch durch Elementarschäden, die immer stärker, immer intensiver eintreten, Jahr für Jahr.
Also Sturm, Hochwasser so.
Sturm, Hochwasser, Hagelereignisse haben große Spitzen in der Belastung und das schlägt sich insgesamt auf die Prämien tatsächlich nieder.
Mhm. Frau Käfer-Rohrbach, bei der Kfz-Versicherung müssen wir unterscheiden. Wir haben die Haftpflichtversicherung, die Teilkasko, die Vollkasko. Vielleicht müssen wir das zu Beginn noch mal kurz sortieren. Wo sind da die Unterschiede?
Ja, ganz einfach. Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist eine Pflichtversicherung, die muss jeder haben. Die sichert den Schaden ihres Unfallgegners ab, also den Dritten. Das ist ganz wichtig, dass da eben niemand im Regen stehen gelassen wird. Und die Vollkasko wie auch die Teilkasko, damit sichern sie die Schäden an ihrem eigenen Fahrzeug ab. Das ist, glaube ich, die einfachste Erklärung.
Und der Preisanstieg betrifft alle drei oder alle zwei Versicherungsarten?
Ja, in der Tat. Wir haben aber, das muss man vielleicht sagen, 2023 war wirklich das erste Jahr in der Kfz-Haftpflichtversicherung, wo die Prämien wieder gestiegen sind seit 2018. Und in der Tat sehen wir bei allen dreien eine durchschnittliche Preissteigerung. Also wir haben das jetzt mit Blick auf das letzte Jahr overall über alle Versicherungen sehen wir bei der Kfz-Haftpflichtversicherung eine durchschnittliche Steigerungsrate von 2,3% und bei der Vollkasko 3,7%. Mhm. Bei der Teilkasko ist es etwas geringer, da liegt man bei 0,5, also im Vergleich.
Herr Tenhagen, nun betrifft ja
im Vergleich zu was? Entschuldigung, aber die Kollegin von der Ferryworks hat eben 24% gesagt. Wir haben bei unseren Zahlen auch ungefähr 25% Erhöhung gegenüber dem Vorjahr. Und ich kann mich also nicht erinnern, ich bin ja schon 20 Jahre in diesem Bereich drin. Ich habe noch nie eine Erhöhung in der Form, in der Höhe gesehen.
Ja, wir gucken einfach die durchschnittliche über alle Versicherungssparten an. Und das waren die 2023er Zahlen. Also wir haben 2024er Zahlen liegen uns noch nicht vor. Deswegen war das der durchschnittliche Anstieg. Da kannst du wirklich den ein oder anderen Ausreißer geben. Im Vergleich zum Vorjahr dann. 2022.
Herr Tenhagen, der Preisanstieg betrifft ja nun die gesamte Branche, nicht nur einzelne Versicherungen. Trotzdem kann sich ja ein Wechsel unter Umständen lohnen. Die meisten Tarife, die laufen bis zum Ende des Jahres. Einen Monat vorher kann man kündigen, der 30. November, das ist in diesem Jahr ein Samstag. Deshalb ist der Stichtag oft der 2. Dezember. Was empfehlen Sie nun? Wir sind jetzt Mitte November, also man hat dann oft noch so ungefähr 2 Wochen Zeit zu wechseln. Wie sollte ich jetzt vorgehen, wenn ich die Versicherung wechseln will oder zumindest überprüfen will, so wie Sie das ja jedes Jahr machen, wie Sie gerade gesagt haben?
Also ich nehme mir die Rechnung vor von meinem Versicherer und die ich vielleicht ja bekommen habe, die ja vermutlich eine Erhöhung beinhaltet. Und dann könnte ich das erste Mal hingehen und einfach die bei so einem Vergleichsportal eingeben, also bei Verivox oder bei Hook, bei Check der Hook 24 kann man es auch eingeben. Man kann es bei Verivox oder Check 24 eingeben und man muss es bei der Hook leider eingeben, extra nochmal, weil die bei den Portalen nicht auftauchen. Aber andererseits günstig häufig sind, da hat der Kollege schon recht. Das heißt, da guckt man dann nochmal nach und dann stellt man fest, was man an vielleicht sparen kann. Und um das als Beispiel zu machen, wenn ich einen teuren Versicherer hatte, dann hat er im letzten Jahr vielleicht 800 Euro für meine Vollkaskoversicherung genommen. Wenn der 25% steigert, ist er bei 1000. Wenn ich einen preiswerten Versicherer gehabt hätte, hätte ich im letzten Jahr nur 400 bezahlt. Wenn der auch 25 erhöht, ist er bei 500. Ich spare dann quasi 500 Euro. Und das ist das Beispiel, was wir eben mit der, das war auch, glaube ich, die Dame von Verivox, was sie berichtet hat. Wenn man das noch nie angefasst hat oder lange Jahre nicht angefasst hat, da sind dann schnell einige 100 Euro an Ersparnis drin, wenn man zu einem preiswerten Versicherer mit dem quasi gleichen Versicherungsschutz geht wie bei einem teuren Versicherer.
Ich würde dazu noch ergänzen, nicht nur, wenn Sie es jahrelang nicht angefasst haben, sondern auch, wenn Sie vielleicht noch nie ein Vergleichsportal bedient haben. Sie wissen ja gar nicht, haben Sie den günstigsten Tarif wirklich erwischt oder haben Sie einen mittelgünstigen Tarif erwischt? Mhm. Auf Vergleichsportalen wie bei Verivox tummeln sich so 41 Versicherer mit 350 Tarifen. haben wir aktuell. Und das muss ein Einzelner erstmal bedienen. Das heißt, es muss erstmal geschaut werden, wo liege ich überhaupt? Und dann gibt es häufig noch Einsparpotenziale.
Herr Müller, warum ist die Hook da nicht dabei? Das ist ja auch vielleicht interessant.
Ja, vielleicht darf ich noch kurz zuvorher ergänzen. Also es lohnt sich selbstverständlich auch erstmal, sich an seinen ursprünglichen Versicherer zu wenden, um dort erstmal auch das Sparpotenzial, das man noch hat, in seinem bestehenden Vertrag auch auszuschöpfen. Man muss nicht immer gleich in einen Tarifwechsel oder in einen Versichererwechsel hineinschreiten.
Das heißt, was für Stellschrauben könnte es da möglicherweise geben, wenn wir da jetzt schon einsteigen?
Also wir empfehlen immer sehr genau, sich erstmal die jährliche Fahrleistung vorzunehmen. Also oftmals kalkuliert man ja im Voraus, hat Reisen vor sich und plant die, führt die dann vielleicht so nicht durch, macht mit Homeoffice vielleicht doch weniger Fahrten, als ursprünglich geplant waren. Und eine Überprüfung der Fahrleistung kann schon mal deutlich sich im Beitrag auswirken, wenn man da um einige Fahrleistungsklassen günstiger wird. Also das empfehlen wir auf jeden Fall allen Kunden. Es lohnt sich dann auch sehr, über einen Tarif im Kaskobereich mit Werkstattbindung nachzudenken. Dort gibt es bei uns nochmal 20% Rabatt auf diese Art von Verträgen. Und insgesamt kann man sicherlich auch darüber nachdenken, ob man sich vielleicht eine höhere Selbstbehalt in der Kaskoversicherung einschließt in seinem Vertrag.
Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Vergleichsportale, warum tauchen Sie da nicht auf? Das ist ja dann doch oft ein gängiger Weg, wie Menschen möglicherweise nach einer Versicherung suchen.
Ja, wir haben uns damals strategisch dagegen entschieden, uns auf Vergleichsportalen listen zu lassen. Also bis Mitte des letzten Jahrzehnts waren wir noch vertreten. Mittlerweile sagen wir, wir möchten so niedrig wie möglich unsere Beiträge kalkulieren. Und damit ist das auch schon ein Kostenfaktor, der da mit reinspielt. Und insofern steht unsere strategische Richtung, das mit eigener Kraft zu machen. Und Herr Tenhagen hat es ja dankenswerterweise auch gerade gesagt, es lohnt sich neben den Portalen sicherlich auch immer mal ein Blick auf hook.de oder auf hook24.de, um dort die Prämie nochmal gegenzurechnen. Aber in der Tat, man muss dann nochmal durch die ganzen Fragen durch.
Aber das heißt, die Portale bekommen dafür eine Provision. Das heißt, wenn ich da suche, ist das im Prinzip dann in meinem Tarif mit drin?
Nein, wir bekommen, also die Preise sind bei uns nicht höher als bei den Versicherern selber. Mhm. Verivox hat eine Maklerlizenz und bekommt dafür auch die üblichen Maklerprovisionen. Mhm. Das ist, genau.
Ich kann das nochmal, was der Kollege von der Hook, Herr Müller, gesagt hat, qualifizieren. Also wir haben dieses Jahr ungefähr bei 30% der Fälle, die wir angeguckt haben, die Hook 24, also den Online-Versicherer, als tatsächlich günstigsten Tarif dabei gehabt. Das ist echt viel. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch tatsächlich Ausreißer gehabt, wo die Hook die Kunden offenbar nicht wollte, wo die 90% teurer waren als der billigste Versicherer. Das heißt, das ist genau das Problem, weshalb man das vielleicht, also wenn man es wirklich optimieren will, machen sollte. Man braucht ein Vergleichsportal, weil haben Sie völlig recht, dann kriegt man ein gutes Gefühl dafür. Aber wenn man das günstigste Angebot haben will, dann kann das gut sein, dass man das bei der Hook findet. Bei der Hook alleine zu bleiben, nützt aber auch nichts, weil wenn das im Zweifel doppelt so teuer ist, das geht ja nicht.
Nochmal als Erläuterung. Es gibt rund 30, je nach Versicherer, zwischen 30 und 50 Tarifierungsmerkmale, die darauf einwirken, wie die Versicherer die Prämien berechnen.
Also zum Beispiel die Fahrleistung der Person.
Die Fahrleistung, aber auch das Alter, die Schadensfreiheitsklasse. Und die wird immer unterschiedlich bewertet von jedem Versicherer. Das kommt darauf an, welche Risiken er für sich mit in sein Unternehmen nehmen möchte. Aber auch, wo er sich positionieren möchte. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen, Jungfahrer werden immer sehr stark belastet. Und wenn ein Unternehmen
sich... Dass die Zahlen viel, weil das Unfallrisiko
hoch ist. Ganz genau, richtig. Und wenn sich ein Unternehmen da positionieren möchte, dann kann es da auch günstigere Preise anbieten. Und wir sehen, wir machen regelmäßige Tariftests, gerade zur Wechselsaison. Und wir sehen da auch, es gibt da immer wieder Ausreißer, wo nicht der Branchenprimus den besten Tarif bietet.
Wenn wir nochmal bei diesen Stellschrauben bleiben, also bei der Frage, wie ich möglicherweise meine Versicherung, meinen Tarif anpassen kann. Zu dieser Frage haben wir bereits die erste Hörerin in der Leitung, Frau Melzer. Was ist da Ihre Frage? Frau Melzer?
Ja, guten Morgen.
Ja, hallo.
vielen Dank, dass ich da gleich dran komme. Ich habe das bisher verfolgt und ich habe also selber auch schon gewechselt oder die Fahrleistung, die ich inzwischenzeitlich in Rente bin, deutlich runtergegangen. Ehrlich gesagt bin auch in der hohen Schadenfreiheitsklasse, aber die Preise sind mir zu hoch. Und ich habe jetzt eigentlich die Frage an die Runde, ist vielleicht schon noch ein bisschen verfrüht. Ich überlege überhaupt aus Voll- bzw. Teilkasko auszusteigen. Ab wann ist das sinnvoll? Ab Alter des Autos, Jahresfahrleistung, Zeitwert?
Herr Tenhagen, vielleicht können Sie das einschätzen.
Das wäre meine Frage.
Also, ich glaube, der größte Faktor dabei ist Zeitwert natürlich. Also Sie versichern sich ja immer, wenn es bei der Kaskoversicherung geht es um Ihr Auto. Und Sie versichern sich immer für einen Schaden, den Sie im Zweifel nicht mehr tragen können oder nicht mehr gut tragen können. Und wenn Ihr Auto sehr viel Geld wert ist noch und Sie würden ein neues anschaffen müssen, dann überlegen Sie, dass Sie das mit einer Kaskoversicherung machen. Und der Unterschied zwischen Teilkasko und Vollkasko ist ja, bei Teilkasko ist versichert Schäden, für die Sie nichts können. Also im Zweifel der Marderbiss oder auch der Starkregen- oder Hagelschaden, der ist ja in der Teilkasko. Während Vollkasko dann auch, wenn Sie rechts abgebogen sind und nicht geguckt haben und dann einen Unfall verursacht haben, dann bezahlt, auch wenn Sie sozusagen ein Stück weit schuld sind, dann bezahlt eine gute Vollkasko für Sie. Das heißt, daran, ich würde es tatsächlich daran festmachen. Und einen wichtigen Hinweis gibt es noch. Früher war das ja so, dass die Leute, wenn sie älter wurden und schadensfrei waren, jedes Jahr das preiswerter wurden, weil die Schadensfreiheitsklasse das bewirkte. Das ist bei älteren Fahrerinnen und Fahrern nicht mehr so notwendig. Da ist es tatsächlich so, dass die Versicherer, weil die Leute älter werden, die Versicherung teurer machen, obwohl die Schadensfreiheitsklasse besser wird, weil man schon wieder ein Jahr unfallfrei gefahren ist.
Richtig, das fällt mir inzwischen auch auf. Ja. Darf ich da jetzt nochmal ganz konkret nachfragen? Also mein Auto ist gute 8 Jahre alt und hat einen Zeitwert, ich habe nachgeguckt im Internet, von ca. 11.000 Euro.
Also, wenn Sie es bezahlen können, würde ich Teilkasko machen, aber das ist, am Ende bleibt das Ihre Entscheidung. Und vor allen Dingen müssen Sie gucken, wie es Ihr Teilkaskoschutz kostet, weil Vollkasko ist ja tatsächlich immer noch mit Schadensfreiheitsklasse, während Teilkasko standardisiert ist an der Stelle.
Ja, ich glaube, ich würde Ihnen auch empfehlen, mal sehr individuell sich mal beraten zu lassen. Das ist immer sehr davon abhängig. Also zum Beispiel auch, wo steht jetzt Ihr Fahrzeug? Ja, steht das irgendwie?
Eben ist in der Garage, da ist kein Marder und so.
Okay, genau. Dann hat man schon mal ein paar Gefahren letztendlich.
Bei Schlechtwetter fahre ich auch nicht los, weil ich es nicht mehr muss.
Okay. Hat man schon mal ein paar Gefahren weniger. Und wenn Sie sich dann persönlich so ein Stück weit besser aufgehoben fühlen, dann kann man auch eine Kaskoversicherung auch weglassen. Das ist, aber das würde ich sehr individuell mich mal beraten lassen dazu. Und Herr Tenhagen, ich muss natürlich mal dagegen vorgehen. Also wenn Sie sagen, wir machen die Beiträge nur teurer, weil man älter wird, das ist so natürlich nicht der Fall. Wir gucken uns schon sehr individuell an, wo sich Altersklassen vom Schadenbedarf hin bewegen. Und das ist ja ein Fakt, den man nicht ausblenden kann. Wir wollen sehr schaden- und risikogerecht tarifieren und gucken uns eben sehr genau an, wo entstehen denn diese Schadenfälle. Und dementsprechend passen wir die Beiträge dann auch an.
Aber nun ist es ja auch
also,
so.
Dann muss ja. ich...
Herr Tenhagen, reagieren Sie noch einmal kurz, genau natürlich.
Ja, ganz kurz. Also eigentlich ist es so, ab 55 beobachten wir, dass bei gleicher Schadensfreiheitsklasse die Beiträge teurer werden, wenn man 56, 57, 58, 59 und so weiter wird. Ab 65 wird das mehr und ab 75 wird es richtig drastisch, also beim Alter. Und wenn Sie bei der Hook jetzt mir sagen, dass das bei Ihnen nicht so ist bis zu einem bestimmten Alter, haben wir das so noch nicht beobachtet, würden das aber gerne nochmal angucken.
Mhm. Frau Feder?
Ich habe da auch ein paar Zahlen dazu dabei. Wir gucken uns das nämlich auch jedes Jahr an, wie der Altersaufschlag ist anhand von Modellrechnungen. Und wie Herr Tenhagen auch gerade schon gemeint hat, ab 75 sind so rund 70%, die draufgeschlagen werden. Ab 85 schon 150%. Da gibt es aber auch ein paar Kniffe, wie man dem entgehen kann. Wenn man einen jüngeren Angehörigen hat, beispielsweise ein Kind, über das man das Auto versichern kann, dann kann man auch da nochmal bei der Kfz-Versicherung sparen. Mhm. So ab Alter von 75 Jahren. Man muss sich halt angucken, ob sich das gegenrechnet, Schadensfreiheitsklasse versus der Alterszuschlag dann.
Ja. Frau Käfer-Rauber, wenn wir Sie nochmal mit dazu nehmen. Man kann ja die Schadensfreiheitsklasse unter Umständen auch von Verwandten, von Lebenspartnern übernehmen. In welchen Fällen ist das grundsätzlich möglich?
Also Sie können im Endeffekt, also ich habe das auch bei meinen Eltern früher gemacht, wie ich angefangen habe. Also Sie können die Schadensfreiheitsklasse, heißt ja nichts anderes, je höher die Schadensfreiheitsklasse ist, desto günstiger ist der Rabatt oder desto weniger zahlt man am Versicherungsbeitrag. Und also Sie können natürlich, es gibt unterschiedliche Modelle. Also bei mir war es ganz persönlich so, dass ich einfach die günstige Schadensfreiheitsklasse meiner Mutter sozusagen mitgenommen habe, weil meine Mutter dann das Auto war es zugelassen. Da gibt es individuelle Geschichten da, wie Herr Müller auch sagt, da muss man sich auch individuell beraten lassen, wie man da eben vielleicht günstiger wegkommt und eben wirklich da ein bisschen Schadensrabatt eben die Schadensfreiheitsklasse auch noch nutzen kann.
Herr Müller, kann man diese Schadensfreiheitsklasse auch von anderen Fahrzeugtypen mitnehmen? Also wenn ich jetzt ein Motorrad versichert habe, einen Roller oder irgendwie so, dass das übertragen wird oder funktioniert das nicht?
Das geht. Also Sie können zwischen den Fahrzeugklassen Ihre erfahrene Schadenfreiheit auch übertragen. Also nicht von allen Fahrzeugklassen. Manchmal gibt es auch keine SF-Klasse bei kleinen Mopeds oder Mofas beispielsweise mit Versicherungskennzeichen. Aber typischerweise, wenn Sie ein Fahrzeug mit einem amtlichen Kennzeichen fahren, dann sind diese Rabatte auch übertragbar auf Pkw.
Wir waren ja gerade schon bei den Schadenfreiheitsklassen und zu diesem Thema haben wir die nächste Hörerin in der Leitung, Frau Heimerl. Hallo Frau Heimerl.
Ja, grüß Gott, Herr Heimerl.
Was ist Ihre Frage zu den Schadenfreiheitsklassen? Was ist Ihre Erfahrung damit?
Genau, also ich wollte wechseln von der Hook auf die DBK und der Herr hatte mir versprochen, also der Versicherungsmensch hatte mir versprochen, dass ich diese Schadenfreiheitsklasse mitnehmen kann. Und dann hat aber die Hook das abgelehnt und somit war ich natürlich höher im Beitrag als vorher. Und dann wollte ich wieder zurück zur Hook. Das ging dann auch mit großen Schwierigkeiten. Ich kam letztendlich wieder zurück. Aber einfach diese Tatsache, dass versprochen wird, diese Schadensfreiheitsklasse wird mitgenommen automatisch, das stimmt also so nicht. Ich muss dazu sagen, es war eine Vollkaskoversicherung. Vielleicht ist das ein Unterschied zwischen Teilkasko und Vollkasko. Ja. Das weiß ich jetzt nicht.
Vielleicht ein paar Sätze dazu. Kann es sein, dass Sie einen Rabattschutz abgeschlossen haben mit unserem Haus?
Ja.
Was heißt der Rabattschutz?
Ja, das ist eine spezielle, also sehr individuelle Vertragsgeschichte. Es ist jetzt schwierig, wie tief wir hier bohren, aber grundsätzlich können Sie.
Erklären vielleicht, ne? Genau.
Genau, grundsätzlich können Sie Ihren Rabatt schützen gegen einen Mehrbeitrag. Wenn Sie dann Schadenfälle haben, dann werden Sie in der SF-Klasse nicht zurückgestuft. Das heißt, solange Sie bei einem Unternehmen sind, behandelt man Sie, als wären Sie schadenfrei. Nur wenn Sie das Unternehmen dann wechseln, das ist Gegenstand dieser sogenannten Rabattschutzpolicen, dann wird der Schadenfreiheitsrabatt bestätigt, den Sie ohne dieses Produkt gehabt hätten. Und das führt tatsächlich dazu, dass geringere Schadenfreiheitsrabatte weiter bestätigt werden.
Aber das ist schon ein Stolperstein, ne? Da muss man schon ein bisschen genauer in den Vertrag reinschauen. Und da reicht vermutlich auch nicht nur so ein schneller Vergleich auf einem Vergleichsportal, um dann wirklich zu erkennen, was man spart. Herr Tenhagen.
Naja, der Punkt ist das mit dem Rabattschutz. Das ist ja so ein bisschen, der Versicherer bindet ein Stück weit auch an sich mit diesem Rabattschutz. Denn wenn man dann einen Unfall gehabt hat und den Rabattschutz genossen hat, dann ist es tatsächlich schwieriger zu wechseln. Und dann sollte man einfach den bisherigen Versicherer fragen, bitte, welchen Rabattschutz, welchen Schadensfreiheitsklasse meldet ihr denn an den neuen Versicherer? Die melden das ja immer, auch weil wenn man jetzt zum Beispiel den Versicherer wechseln würde, fürs nächste Jahr und man baut Ende November oder Anfang Dezember noch einen Unfall, dann melden die den Unfall nach, dann wird es auch beim neuen Versicherer womöglich teurer. Das heißt, bevor man das macht, kann man immer bei dem bisherigen Versicherer fragen, also gerade wenn man einen Rabattschutz hat und eigentlich, ob man einen hat, weil man den ja zusätzlich bezahlen muss, das sollte man eigentlich wissen und das sollte einem, wenn man das mit dem Außendienstler gemacht hat, der auch erzählt haben und wenn man selber abgeschlossen hat, sollte man es auch wissen.
Also ich denke, dass wir keinen hatten, weil wir hatten einmal einen Unfall und dann ein Unfall ist ja frei, vielleicht ist es das weiß ich nicht, einer war frei und dann wird es erhöht.
Ja, das ist das, ja.
Das ist das. Doch, das hatten wir. Ja, das tue ich aber nicht.
Ja. Wir haben nun über den Rabattschutz gesprochen, wir haben über Schadenfreiheitsklassen gesprochen, wir haben auch über die jährliche Kilometerleistung gesprochen, also alles Stellschrauben, wie der Tarif günstiger werden kann. Und es gibt noch einen anderen Punkt, wie sich die Prämie, die monatliche oder jährliche Prämie für die Kfz-Versicherung reduzieren kann. Teilweise um bis zu 30%. Und zwar dann, wenn sich die Kundinnen und Kunden für sogenannte Telematiktarife entscheiden. Was das für Tarife sind und warum die Nachfrage nach diesen Tarifen eher verhalten ist, hat sich mein Kollege Mischa Erhardt angeschaut.
Oliver Henning hat dieser Tage alle Hände voll zu tun. Denn viele Kunden des freien Versicherungsmaklers aus Düsseldorf suchen nach neuen, günstigeren Kfz-Versicherungen. Dabei spielen aber Telematiktarife keine Rolle, obwohl sich möglicherweise Geld mit ihnen einsparen lässt.
Der Telematiktarif ist im Grunde genommen ein relativ neues Produkt von den Versicherungsgesellschaften, um im Grunde genommen über Fahrverhalten der Nutzer und der Versicherungsnehmer genaue Bonusprogramme zu erstellen, um einen nochmal günstigeren Tarif für die Kunden zu bieten.
Kurz, wer risikoarm das Auto steuert, wird entsprechend belohnt. Eine Art Erziehungsmaßnahme mit Belohnungsanreiz. Versicherungsmakler Oliver Henning.
Das heißt, wenn der Kunde dann entsprechend mit Abstand vorsichtig fährt, nicht so stark beschleunigt, in den Kurven vom Gas geht, dann kann der Kunde aufgrund seines Verhaltens auch seine Kfz-Versicherung damit beeinflussen.
Deswegen nennt man Telematiktarife auch Pay-as-you-drive, sinngemäß also zahle gemäß deines Fahrstils. Dass diese Versicherungstarife im Geschäft von Oliver Henning aktuell keine Rolle spielen, bestätigen Zahlen des Bundes der Versicherten. Demnach wurden im Jahr 2022 nur 750.000 Telematiktarife in der Kfz-Versicherung abgeschlossen, bei rund 65 Millionen Fahrzeugen insgesamt. Das mag daran liegen, dass auch diese Medaille eine Kehrseite hat. Denn bei den Informationen über das eigene Fahrverhalten handelt es sich um sensible persönliche Daten. Und die werden über eine App oder eine Telematikbox im Auto an die Versicherer übertragen. Elke Weidenbach, Versicherungsexpertin der Verbraucherzentrale NRW.
Der Versicherer weiß dann eine Menge Daten über mich. Ich kann dann als Versicherungsnehmer darauf hoffen, dass der Versicherer da auch entsprechend mit umgeht. Aber kontrollieren letztendlich kann ich es dann natürlich auch nicht.
Das sieht auch Versicherungsmakler Oliver Henning als ein Problem. Und das ist auch der Hauptgrund, warum er seinen Kundinnen und Kunden von sich aus nicht zu solchen Telematiktarifen rät.
Der Versicherer weiß dann eine Menge über seinen Kunden und seinen Versicherungsnehmer. Das kann sein, wie hart bremst der Kunde zum Beispiel, wie viel fährt er, wo fährt er hin, wie beschleunigt er, wie schnell fährt er, benutzt er vielleicht sogar, wenn er so eine Handy-App dann auch hat, um diesen Telematiktarif dann mit der Versicherung abzugleichen, benutzt er sein Handy während der Fahrt, fährt er viel nachts, fährt er in Ballungsgebieten oder eher auf dem Land. Das sind alles Themen, die dann dazu führen, dass der Versicherer dann den Kunden entsprechend einstuft in seiner Risikoeinschätzung und dadurch wird der Kunde komplett gläsern und das halte ich für sehr problematisch.
Andererseits, wenn man sich in dieser erwünscht vorsichtigen und vorausschauenden Fahrweise bewährt, sind bis zu 30% Rabatt auf den Versicherungstarif möglich. Lohnen könnte sich das vor allem für junge Fahrerinnen und Fahrer mit einer geringen Schadensfreiheitsklasse, die vergleichsweise viel für ihre Versicherung bezahlen müssen. Verbraucherschützerin Elke Weidenbach.
Also letztendlich sollte jeder individuell schauen. Wenn jemand sagt, okay, ich bin bereit, diese Daten über mich preiszugeben, kann man natürlich solche Verträge, um Beiträge zu sparen, abschließen. Man sollte aber dann auch wirklich genau gucken, wie wird denn da abgerechnet und was legt der Versicherer vor. Es gibt natürlich auch noch viele andere Rabattmöglichkeiten in diesem Bereich. Und da sollte man das vielleicht auch erstmal ohne Telematiktarif rechnen und den vielleicht hinterher daneben legen.
Schließlich gilt, zwar darf ein Versicherungsnehmer hoffen, über einen Telematiktarif günstiger bei der Kfz-Versicherung zu fahren. Sicher ist das aber nicht. Denn der beobachtende Versicherer könnte anhand der Fahrdaten ja auch zu dem Schluss kommen, dass der Kunde die Anforderungen nicht erfüllt. Dann gibt es am Ende auch nicht den erhofften Rabatt im Telematiktarif.
Mischa Erhardt war das mit Einschätzungen zu den Telematiktarifen in der Kfz-Versicherung. Herr Müller, wir haben es gerade gehört, die Nachfrage nach den Telematiktarifen ist zumindest in Deutschland eher verhalten. Manche Versicherungsgesellschaften sind aus dem Geschäft auch schon wieder ausgestiegen. Andere bieten es nur für einen eingeschränkten Fahrerkreis an, zum Beispiel für junge Fahrerinnen und Fahrer. Ihre Versicherung, die Hook, die bietet diese Tarife an und wirbt auch mit diesem Rabatt von bis zu 30%, die gerade im Beitrag angeklungen sind. Anhand welcher Kriterien beurteilen Sie das Fahrverhalten Ihrer Versicherten? Was hat dann Einfluss auf den Rabatt?
Das sind genau letztendlich die genannten Kriterien, die jetzt auch in dem Beitrag schon zur Sprache gekommen sind. Es geht im Wesentlichen um das Beschleunigen, um das Verzögern, also das Bremsen, um das Kurvenverhalten und um, sagen wir mal, wie halte ich mich an die Verkehrsregeln, also wie halte ich mich an die vorgeschriebene Maximalgeschwindigkeit, je nachdem, auf welcher Straße ich mich letztendlich bewege. Das sind die wesentlichen Faktoren, die zur Beurteilung des Fahrverhaltens herangezogen werden.
Wie läuft das denn bei Ihnen? Über eine Smartphone-App oder über so ein GPS-Gerät im Auto? Da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten.
Ja, das ist genau eine Kombination aus den beiden. Wir haben ein Hardware-Device im Auto. Das ist so Streichholzschachtel groß. Mhm. Das wird in die Windschutzscheibe typischerweise verklebt. Das pairt sich dann mit einer App. Und im Hintergrund haben wir noch einen Kartenanbieter, der sozusagen die GPS-Daten dann auf einer Straße zuordnet. Und aus diesem gesamten Datenpaket heraus wird dann der sogenannte Fahrerscore, also das im Endeffekt die Bonusermittlung, gestartet.
Sie haben jetzt gerade gesagt, das Bremsverhalten spielt eine Rolle. Nun ist es ja denkbar, ich bin unterwegs, der Fahrer vor mir bremst. Ich muss auch bremsen, das ist erstmal gut für die Sicherheit, weil ich einen Unfall verhindert habe.
Absolut.
Aber dann schlecht für meinen Score, ist das richtig?
Also grundsätzlich ja, wenn man jetzt das Einzelereignis betrachtet. Sie müssen sich allerdings vorstellen, wir sammeln pro Kunde Hunderttausende dieser Datenpunkte und ein einziges Bremsmanöver, ein einziges Kurvenmanöver, das selbstverständlich gemacht werden muss. Ja, also wir empfehlen ja niemanden, sozusagen ungebremst einen Unfall zu verursachen. Das wird sich als Einzelereignis nicht auf den Score auswirken. Uns geht es darum, ein dauerhaftes Verhaltensmuster letztendlich aufzudecken. Und wir geben dem Kunden aber auch ganz gezielte Hinweise, wie er sein Fahrverhalten verbessern kann, was sich dann auch in einen besseren Score, in einen höheren Rabatt auswirkt.
Das heißt, wenn Sie jetzt feststellen, dass ich immer zu stark auffahre, bekomme ich irgendwie eine E-Mail, einen Hinweis, lieber Herr Moritz, so sollten Sie sich verhalten. Oder Sie könnten mir auch ein Versicherheitstraining anbieten oder was auch immer. Es ist ja alles, ist ja vieles denkbar. Ja, ne?
Also genau. Es ist vieles denkbar, aber die Kriterien, die sind in der App letztendlich auch displayed und wir zeigen dann auch eine Tendenz auf, also entwickelt sich das zum Besseren, zum Schlechteren. Und wenn man dann nochmal auf die Details klickt, dann kriegen Sie auch Hinweise. Es ist keine E-Mail, also Sie werden nicht zugespammt, sondern das machen wir alles via App.
Ja. Frau Kiefer-Robach, wir haben jetzt gerade schon gehört, wie die Daten, wie die Versicherung an die Daten kommt, also über das Smartphone oder über so ein GPS-Gerät. Nun ist es ja so, es gibt viel genauere Daten über das Fahrverhalten und zwar in den Fahrzeugen selber, also was weiß ich, die Rückfahrkamera, die Frontkamera, solche Dinge, also die wirklich vom Fahrzeug selbst gesammelt sind, die jetzt vermutlich eher bei den Autoherstellern liegen. Ist das denkbar oder absehbar, dass auch irgendwann diese Daten an die Versicherung kommen und dann letztendlich Einfluss auf den Tarif haben?
Also das ist ein ganz guter Hinweis, weil in der Tat die modernen Autos, sie sammeln unwahrscheinlich viele Daten und die landen alle beim Autohersteller. Wir haben wirklich auch, es gibt ja unterschiedliche Gesetzesvorhaben, auch aus europäischer Sicht, wo wir sagen, wer ist der Herr oder die Herrin seiner Daten oder ihrer Daten? Das ist immer der Fahrer und die Fahrerin und die sollte entscheiden, wer ihre Daten sieht. Und da wäre genau der Punkt, dass man sagt, man muss vielleicht künftig nicht mehr mit solchen Hilfsmitteln, wie Herr Müller sie beschrieben hat, mit einem eigenen kleinen Gerät im Auto, sondern kann sozusagen direkt vielleicht solche Daten aus den Autos ziehen. Aber da muss man in der Tat, momentan ist es so, dass es bei den Autoherstellern liegt. Aber das könnte durchaus eine Tendenz sein, weil die modernen Autos wahnsinnig viele Daten sammeln, die natürlich sehr viel Rückmeldung geben, die auch im Übrigen bei Assistenzleistungen sehr schnell helfen können. Also sprich, wenn Sie einen Unfall bauen, können Sie automatisch auch einen Anruf schalten. Dann weiß man, wo Sie sind, wo Sie verunfallt sind, was vielleicht sogar schon kaputt ist. Also da gibt's wirklich Möglichkeiten, aber das ist eben, das muss man einfach gucken, wie sich das entwickelt. Und da sagen wir wirklich, wenn der Kunde sich entscheidet, dass der Versicherer diese Daten bekommen soll, dann sollte auch die Möglichkeit bestehen.
Ja, ich möchte vielleicht nochmal ergänzend einhaken an der Stelle. Sie haben völlig recht, also es sind unglaublich viele Daten, die gesammelt werden aus den Autos. Und zu dem Bericht, insofern will ich da nochmal den Faden aufgreifen, denn im Bericht hieß es ja, die Versicherung weiß, wo sie da entlangfahren und wann sie da irgendwo entlangfahren. Das ist tatsächlich nicht so. Ich möchte mit diesem Mythos einfach mal aufräumen. So, das Einzige, was wir als Versicherung erhalten, ist der Fahrwert. Also einmal im Jahr wird uns quasi ein Fahrwert geliefert, den wir umrechnen in einen Rabatt. Wir wissen als Gesellschaft.
Was heißt Fahrwert?
Also ihr Score sozusagen. Ja, der geht bei uns von 0 bis 100. 100 ist eine sehr sichere Fahrweise. Null ist quasi eine eher gefährlichere Fahrweise aus unserer Sicht. Und dieser Fahrwert, der wird uns einmal im Jahr geliefert, was sie in dem ganzen Jahr an Strecken zurückgelegt haben, wo sie waren, wo sie gestoppt haben, wo sie tanken oder was auch immer da an Mythen existiert, das wissen wir als Gesellschaft nicht. Wohingegen bei den modernen Autos unserer Zeit das schon sehr genau bekannt ist, ganz zu schweigen von den Smartphones, die man ja tagtäglich mit sich trägt. Also das ist tatsächlich nicht der Fall.
Herr Tenhagen, Sie haben die Telematiktarife ja selber schon mal ausprobiert. Also wie schätzen Sie die Bedenken ein zum Datenschutz?
Ich finde das wichtig, was Herr Müller am Schluss gesagt hat. Tatsächlich ist das so, also jedenfalls nach dem, was da rechtlich vereinbart ist, dass der Versicherer nicht viel weiß, der bekommt diesen Score. Also der bekommt sozusagen eine Gesamtbewertung, wie bin ich denn gefahren? Und dieses Computerprogramm spricht sozusagen mit mir, wie bin ich gefahren, und sagt mir, deine letzte Autobahnfahrt an die Ostsee hat 95 Punkte, du bist relativ gut unterwegs gewesen. Die vorletzte hat nur 78 Punkte, du hast dreimal unterwegs telefoniert und nach dem Handy gegriffen. Also ich habe das ganz praktisch ausprobiert. So sieht denn sowas aus. Und ich finde, dass das zentrale Problem ist tatsächlich, mir gehören die Daten und ich soll darüber befinden können, wo die Daten hingehen. Und da müssen sich natürlich die Versicherer mit den Autoherstellern nicht eigentlich einigen, sondern eigentlich dürfen die Autohersteller diese Daten von mir gar nicht haben, ohne dass ich da zugestimmt habe. Und da tun die sich ein bisschen schwer. Die sind ja sowieso, die sind bei den Ersatzteilen übergriffig, wie wir gehört haben heute schon. Das ist ja ein Teil der Teuerung. Sie sind auch bei den Daten übergriffig, weil die wissen extrem viel. Und bisher hat die Versicherungsbranche sich da nicht durchsetzen können, dass das sozusagen wirklich wieder wir sind, die über die Daten entscheiden und dann die Daten eben auch weitergeben können. Ein zentrales Problem existiert allerdings bei diesen Tarifen, muss man sagen. Also ich weiß ja nicht, wo ich dann hinterher lande. Das heißt, in der Reihenfolge ist es immer so, ich suche mir einen.
Da war Herr Tenhagen leider weg, da hatten wir ein Problem mit der Leitung, aber ich kann vielleicht den Faden aufgreifen. Frau Feder, wie kann ich als Versicherte diese Telematiktarife miteinander vergleichen? Also ich glaube, das war das, was Herr Tenhagen andeutete. Wenn ich höre, bis zu 30%, viele sagen wahrscheinlich, wir sind alle sehr, sehr gute Autofahrer und ich kriege diese 30% Rabatt, die Versicherung sieht das möglicherweise anders. Also wie gehe ich da vor bei dem Vergleich?
Und genau da sehen wir auch noch ein Stück weit Nachholpotenzial auf Seiten der Versicherung. Es gibt ein paar Telematikanbieter oder Versicherungen, die Telematiktarife anbieten, die machen transparent, wofür sie scoren und wie stark das in die Gewichtung reinfällt. Neben dem Tempo, das man fährt, oder auch Beschleunigung und Bremsverhalten, wird ja auch gewichtet, wo man fährt, ob Autobahn oder innerorts, und wann man fährt. Und jemand, der beispielsweise aufs Auto angewiesen ist für seinen täglichen Weg zur Arbeit, durch die Stadt, im Berufsverkehr, aber die Transparenz nicht hat, dass das bei dieser Gesellschaft hoch gescored wird, der greift unter Umständen zum falschen Tarif.
Aber das ist ja oft so, ne? Also wenn ich morgens um 8 Uhr bei der Arbeit bin und jeden Morgen hier durch Köln durch den Berufsverkehr fahre, ist das Unfallrisiko und wahrscheinlich dann höher und der Rabatt dann wahrscheinlich geringer, als wenn ich irgendwo auf dem Land arbeite und erst vormittags um 10 anfangen muss, oder?
Also auch da tatsächlich bestrafen wir niemanden, nur weil er morgens in die Rush-Hour muss oder nur weil er eine Krankenschwester ist, die nachts zur Nachtschicht fahren muss. Also das hat überhaupt keine Auswirkung auf den Score. Die Tatsache, allein die Tatsache, wann sie fahren und wo sie fahren, hat keinen Einfluss. Es geht tatsächlich darum, wie sie fahren. Okay. Wenn sie natürlich nachts zu einer bestimmten Uhrzeit dann besonders stark aufs Gas gehen oder besonders starke Lenk- und Bremsmanöver machen, dann ist das selbstverständlich schädlich. Aber die Tatsache, dass sie nur zu bestimmten Uhrzeiten oder an bestimmten Orten unterwegs sind, das an sich ist kein Problem.
Aber das ist bei anderen Versicherungen, glaube ich, anders. Also ich weiß es zum Beispiel von der Ergo-Versicherung, da ist es, die sagen das ganz offensichtlich und ganz offensiv, es ist, wenn man morgens im Berufsverkehr unterwegs ist, ist das teurer und die haben vielleicht andere Kriterien. Frau Feder, vielleicht noch kurz, und dann haben wir den nächsten Hörer in der Leitung,
Aber man kann Telematiktarife auch mal ausprobieren. Das ist ja das Gute daran. Es ist ein Zusatzbaustein. Man kann das für sich mal ein Jahr ausprobieren. Und der Tarif wird nicht teurer als der Basistarif, zu dem man den Zusatzbaustein nimmt. Das ist auch das Gute daran.
Zudem entstehen keine Kosten, die wir im Kunden verrechnen. Also das Schlechteste, was passieren kann, ist ein 0% Rabatt tatsächlich.
Und dann haben wir den nächsten Hörer in der Leitung. Herr Hensel ist uns zugeschaltet. Hallo, Herr Hensel, was ist Ihre Frage?
Hallo, guten Tag. Bei mir gibt es folgende Situation. Ich habe seit über 30 Jahren ein Auto, das auf mich zugelassen ist und genieße dementsprechend diesen Schadenfreiheitsrabatt. Ich selber fahre einen Dienstwagen, den ich jetzt käuflich von meinem Arbeitgeber übernehme. Das heißt, es sind dann theoretisch zwei Autos auf mich zugelassen. Wie verfahre ich da?
Also ja, Sie möchten auch beide Fahrzeuge dementsprechend nutzen, verstehe ich das richtig? Und das alte Fahrzeug auch noch behalten.
Ja.
Ja, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Da ist der Markt auch sehr, sehr groß und da gibt es auch die unterschiedlichsten sogenannten Ersteinstufungsregelungen, um die wir ja hier sprechen. Also die eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, Ihr Arbeitgeber, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie haben das Fahrzeug dort über mehrere Jahre genutzt, der kann Ihnen bescheinigen, dass Sie über so und so viele Jahre exklusiv das Fahrzeug gefahren haben. Und dann, also wir als Coburg zum Beispiel, rechnen dann diesen Schadenfreiheitsrabatt für Sie an und stufen Sie gemäß dieser Vorabnutzung bei dem Arbeitgeber auch ein. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre aber eine ganz klassische Variante, eben eine Zweitfahrzeugeinstufung, wo es auch verschiedene Möglichkeiten im Markt gibt.
Wenn wir an dieser Stelle vielleicht nochmal zurückkommen zu den Telematiktarifen, bei denen wir gerade eben stehen geblieben sind. Okay, danke. Frau Käfer-Rohrbach, wie schätzen Sie das ein? Also wir haben ja eben schon gehört, dass Datenschutz zumindest auf Seite der Kundinnen und Kunden wohl ein Punkt ist, der manche Menschen noch davon abhält, sich für so einen Tarif zu entscheiden. Gleichzeitig sagt Herr Müller, die Daten sind sicher. Wird das darauf hinauslaufen, dass sich Telematiktarife stärker durchsetzen? Oder was muss vielleicht auch passieren, damit da die Akzeptanz höher wird?
Also es ist natürlich ein bisschen immer spekulativ. Also vielleicht erstmal, also Datenschutz ist für Versicherer grundsätzlich von echt hoher Priorität, von allerhöchster eigentlich, weil natürlich leben wir vom Vertrauen der Kunden, dass die Daten bei uns sicher sind. Und ich glaube, Herr Müller hat es ja gerade gut beschrieben, dass wir im Endeffekt nicht die Rohdaten, also sprich genau die Einzeldaten bekommen, sondern wirklich den Score und sich darauf berechnet, wie sich eben Telematiktarife weiterentwickeln. Ich glaube, wenn einfach, es ist ein junges Produkt und man muss sich eben drauf einlassen, war ja jetzt auch eben genau von Frau Feder auch schon ein bisschen, dass man es vielleicht mal ausprobieren muss. Ich glaube, wenn gute Erfahrungen sind oder wenn man sich auch daran gewöhnt hat, auch einfach Daten preiszugeben und da das wirklich Transparenz zurückgespielt bekommen, was wirkt sich aus. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade bei jungen Fahrerinnen und Fahrern da eine Tendenz es geben wird, dass sich das weiter nach vorne entwickelt. Wir werden sehen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass solche individuellen Tarife wie ein Telematiktarif, was ein Telematiktarif ist, sich durchaus am Markt eine größere Verbreiterung finden.
Ja, vielleicht noch ergänzend ein kleiner Hinweis. Die Möglichkeit besteht jetzt auch ohne Vertragsbindung, zumindest bei uns im Haus, Telematik mal zu vertesten. Also man kann sich diese App im App Store, die heißt Mein Auto, einfach mal runterladen, kann mal probieren über dieses Scoring, mal sich 2-3 Wochen ausprobieren, wie wir dann eingeschätzt werden würde. Und wenn man zur Entscheidung kommt, das ist nichts für mich, dann wird der Test einfach abgebrochen und es passiert gar nichts.
Ja. Herr Tenhagen. Darf ich nochmal fragen, wie ist denn das bei der Hook eigentlich jetzt im Augenblick mit der Einstufung? Also weil wenn ich jetzt zum Beispiel mich für Telematik da entscheiden würde, wie würde ich eingestuft und gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, weil Sie ja sonst Daten auch bekommen, dass Sie zum Halbjahr anfragen und sagen, wir haben dir ursprünglich 15% gegeben, aber du bist so toll gefahren, wir geben dir 25%. Wie funktioniert denn der Teil davon? Weil der wäre ja interessant. An anderer Stelle gibt es das bei Kilometern. Wenn Sie jetzt unterjährig feststellen, Sie fahren viel weniger Kilometer, als Sie dem Versicherer gemeldet haben, dann können Sie sich beim Versicherer melden und bekommen Geld zurück. Funktioniert auch ganz, ganz gut. Haben wir jetzt gerade wieder ausprobiert. Gibt viele Leute, die wegen des Deutschland-Ticket weniger Kilometer fahren, das ihrem Versicherer mitteilen und dann bekommen die tatsächlich auch Geld zurück fürs laufende Jahr.
Ja, das stimmt. Also die jährliche Fahrleistung kann man für das laufende Verkehrsjahr anpassen und dann dementsprechend auch rückwirkend die Beiträge korrigieren. Das Thema Telematik ist analog zum Thema Schadenfreiheitsklasse gestaltet. Das heißt, da passen wir ja während eines Jahres auch nicht die Schadenfreiheitsklasse an, weil Sie einen Schadenfall hatten beispielsweise, sondern wir passen die dann an zur nächsten Versicherungsperiode. Und genauso ist es auch im Falle von Telematik. Wir bewerten das Fahrverhalten über ein Jahr und das fließt dann in die Prämie des nächsten Jahres ein.
Und das heißt, Sie überweisen dann einen Rabatt oder ich zahle einfach weniger oder wie?
Sie zahlen dann entsprechend weniger von dem, was Sie sich erfahren haben und wir rabattieren dann die Prämie fürs Folgejahr, richtig?
Ja, genau. Ein Punkt, der vielleicht noch kurz eben angeklungen ist, wenn ich während der Fahrt telefoniere, was ja grundsätzlich erlaubt ist über eine Freisprecheinrichtung zum Beispiel, aber das Unfallrisiko erhöht, dann wirkt sich das auch negativ aus auf den Score, ist das richtig?
Da möchte ich mich jetzt pauschal so nicht festlegen. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Angebote im Markt. Ich kann nur sagen, wenn ein Handy, wenn ein Smartphone nicht angefasst wird, also beispielsweise Sie haben das in einer festen Halterung, irgendwo, was ja typischerweise der Fall ist, und Sie bedienen dann mit dem Lenkrad das Handy, das ist überhaupt kein Problem.
Die Kfz-Versicherung trotz steigender Prämien gut und preiswert versichert. Das ist weiterhin unser Thema und weiterhin in unserer Runde Michael Müller von der Hukoburg, Nadja Feder vom Vergleichsportal Verivox, Anja Käfer-Rohrbach vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft und Hermann-Josef Tenhagen vom Verbraucherportal Finanztipp. Und außerdem jetzt hier bei mir im Studio meine Kollegin Britta Mersch. Und sie hat die Fragen dabei, die uns im Laufe der Sendung per E-Mail und über unser Hörertelefon erreicht haben. Was interessiert unsere Hörerinnen und Hörer? Welche Fragen hast du mitgebracht?
Ja, es kamen eine ganze Menge Fragen. Es kamen auch sehr spezielle Fragen, die man aber andererseits auch wieder verallgemeinern kann. Also ich kann ja mal loslegen, sind viele kurze Fragen. Ein Hörer fragt zum Beispiel, wenn ich mehr Kilometer gefahren bin als im Vertrag, muss ich nachzahlen. Aber wenn ich weniger fahre, bekomme ich nicht zurück. Ist das rechtlich in Ordnung?
Das ist die Fahrleistung.
Nein.
Herr Tenhagen sagt genau, nein.
Nein, also man bekommt bei fast allen Versicherern inzwischen, wir haben das über Jahre, wir haben die auch immer gefragt und immer mehr Versicherer sagen, nee, wenn du das meldest, dass du weniger Kilometer gefahren bist, bekommst du Geld zurück. Und insbesondere in Zeiten, wo Leute mit dem Deutschland-Ticket nun deutlich weniger Kilometer gefahren sind oder wegen Homeoffice deutlich weniger Kilometer gefahren sind. Herzliche Aufforderung, das zu machen, das funktioniert auch ganz gut. Und das sind manchmal 10-15% der Prämie, also 40-50 Euro, oder wenn man einen teuren Versicherungsvertrag hat, wenn man jung ist, auch schon noch mal mehr als 50 Euro, die man zurückbekommt.
Ja, ich kann das für unser Haus absolut bestätigen. Wir berechnen die Prämie immer für das laufende Jahr neu. Auch wenn Sie weniger gefahren sind, erhalten Sie Ihr Geld zurück.
Das heißt, ich setze mich am Ende des Jahres hin, dann irgendwie im Januar oder sowas, wenn das Jahr rum ist und im Vertrag standen 15.000 Kilometer, ich bin aber nur 5 gefahren und dann sage ich lieber...
Nee, vor dem Jahresende.
Genau, das hätte ich jetzt auch noch gesagt, vor dem Jahresende sollten Sie das mal tun, das wäre ganz gut.
Genau, dazu ist aber auch eine Frage gekommen. Ein Hörer schreibt, wie können denn die Teilnehmer jetzt dieser Runde heute schon die Durchschnittserhöhung angeben? Dieser Hörer erhält die neue Rechnung für 2025 immer erst Ende November, dann kann er ja gar nicht mehr reagieren. Also gibt es nicht eine Verpflichtung, die neuen Rechnungen auch bis Ende Oktober zu versenden? Das hält ja für eine Masche, die nicht in Ordnung ist.
Frau Käfer-Rohrbach, vielleicht können Sie dazu was sagen.
Also Sie können ja auch den Kontakt zu Ihrem Versicherer suchen. Also ich habe meine Rechnung schon bekommen sozusagen. Also dementsprechend, ich glaube, also vielleicht, es war ja auch noch die Frage, pauschal zur Erhöhung können wir als Versicherungswirtschaft nichts sagen, weil die Prämienanpassungen obliegen natürlich den Versicherungsunternehmen. Also da lässt sich keine Prognose jetzt herauslegen. Aber eben in der Tat,
der Punkt ist doch, man kann doch tatsächlich, also erstens haben Sie ein Sonderkündigungsrecht. Wenn Sie die Erhöhung erst am 30. November bekommen, dann haben Sie einen Monat Sonderkündigungsrecht. Das heißt, Sie können auch Weihnachten noch einen neuen Versicherer suchen, der für Sie günstiger ist, und tun Sie das bitte. Das ist tatsächlich auch die Masche einiger Versicherer gewesen, das so spät zu schicken, dass die Leute dann denken, 30. November ist schon vorbei, das schaffe ich nicht mehr, und dann ist es dieses Jahr wieder gelaufen. Nee, das ist also nicht gelaufen. Wenn Sie eine Erhöhung bekommen, haben Sie ein Sonderkündigungsrecht für einen Monat, und das sollten Sie auch wahrnehmen.
Genau, das wäre auch mein nächster Satz gewesen. Sie haben ja eben auch Sonderkündigungsrechte. Danke.
Frau Feder.
Was ich zu den Verivox-Preisprognosen noch sagen kann, wir ermitteln über unser Portal, lassen wir ein statistisches Modell laufen, das ist unser sogenannter Kfz-Versicherungsindex, und da laufen alle Angebote der Versicherer ein, der teilnehmenden Versicherer bei Verivox. Und da können wir die Preise aus diesem Jahr mit dem letzten Jahr vergleichen.
Da vielleicht, wenn ich da kurz eingrätschen darf, weil Sie sagten ja, Frau Feder, bei Ihnen sind eben 41% der 41 Versicherer im Portal. Wir haben einen funktionierenden Wettbewerb. Es gibt rund 100 Versicherer, die Kfz-Versicherung anbieten. Deswegen da wirklich auch schauen, ob Sie auch breiter vielleicht noch Informationen
einholen. Genau, deswegen haben wir da ein statistisches Modell dahinter gebaut, gemeinsam mit einem Hochschulprofessor für Statistik, sodass wir da eben eine, ja, wie man so schön sagt, Repräsentativität sicherstellen können.
Und eine letzte Anmerkung vielleicht von mir noch. Wir reden bei Verivox oder bei Check24 immer über Neugeschäftstarife. Das sind also Tarife, die für einen Neukunden gelten. Ja. Auf der anderen Seite gibt es sogenannte Bestandstarife für die Kunden, die seit Jahren oder seit kurzem, wie auch immer, schon bei Versicherungen. Und das, was Sie untersuchen, glaube ich, sind Neugeschäftstarife. Mhm. Also wenn man neu einen Vertrag abschließt, das ist wie beim Strom eben auch. Also Neugeschäftstarife können sich unterscheiden von Bestandstarifen.
Machen wir weiter mit Peter Mersch.
Kurze Nachfrage. Ja. Die Neugeschäftstarife, sind die eigentlich günstiger? Weil beim Strom ist es ja so, da ist dann häufig ein Bonus dabei. Und dann könnte es tatsächlich ja Sinn machen, jedes Jahr zu hoppen, wenn ich jedes Jahr so einen Bonus kriege als Neukunde. Also, wie ist das bei Ihnen bei der Hook?
Am besten, ich verweise mal ans Portal.
Wir müssen Sie wissen, wie Ihre Preise sind.
Also wir sehen das tatsächlich, dass häufig, Frau Käfer-Rohrbach hat es ja auch gerade erwähnt, wir haben einen funktionierenden Wettbewerb und da ist der Preis ein sehr wichtiger Faktor und sehr wichtiger Wettbewerb.
Das heißt, Neukunden zahlen weniger, müssen wir es gerade so sagen dann.
Das ist häufig so.
Wechseln lohnt sich, gut.
Das kann gut sein, dass man um die Marktanteile zu erweitern, günstige Preise für Neukunden anbietet.
Ich würde vielleicht sagen, vergleichen lohnt sich, weil ich bin ja so eine treue Kundin, wie ich eingangs erwähnt habe. Und genau die Geschichte ist, wenn Sie gucken, also mein Tarif, ich gehe regelmäßig auch mal auf Vergleichsportale und da lande ich wirklich, also ich fühle mich jetzt nicht überfordert, beziehungsweise, dass mein Tarif teurer ist, also meine Prämie. Deswegen, ich glaube, vielleicht vergleichen und dann einfach mal schauen. Und wenn man wirklich viel teurer wäre, dann würde ich mal den Kontakt auch zum Versicherer suchen.
Jetzt machen wir aber weiter mit Britta Mersch, die hat nämlich einen ganzen Stapel an Fragen hier mitgebracht.
Genau, zu dieser Diskussion passt auch noch ein Anrufer, der ist selbst Versicherungsmakler und wollte nochmal auf seinen Berufsstand aufmerksam machen, weil wir ja gerade gehört haben, es ist ja auch nicht so ganz einfach, diese Tarife zu durchblicken, hatten wir ja eben auch schon das Thema, was kann da möglicherweise doch noch für Kosten entstehen, selbst wenn ich das mal auch in den Rechner eingegeben habe. Also ist es schlau, dann da noch einen Versicherungsmakler zwischenzuschalten, der mich dann gut berät, oder ist dann eher das Problem, dass die auch profitieren, wenn Menschen bei bestimmten Versicherungen
sind? Wie schätzen Sie das ein?
Also erstens, die profitieren natürlich, aber an sich, ich würde immer sagen, das kannst du selber mit diesen Portalen und mit einem Blick auf die Hook24. Wer aber das meint, nicht selber zu können, der kann durchaus auch mal einen Makler einschalten. Da würde ich jetzt nicht sagen, kann man nicht machen. Und die Preise sollten bei dem Makler ja auch nicht höher sein. Der kriegt dann eine Provision dafür, dass er sich Arbeit macht. Das wäre jetzt nicht per se. Aber ich glaube nicht, dass man es braucht. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung würde ich sagen, nicht ohne Makler. Kfz-Versicherung, da sind wir inzwischen soweit, das kriegst du selber hin.
Es gibt auch noch eine Frage zum Thema Carsharing. Also wir haben einen Hörer, der hat jetzt lange Carsharing gemacht, hat sich jetzt aber ein eigenes Auto zugelegt und er sagt, jeder Versuch, 10 unfallfreie Jahre als Carsharer bei den Schadensfreiheitsklassen abdecken zu lassen, der verlief ergebnislos. Mhm. Und die Argumentationen seien haarsträubend. Also wenn ich lange Carsharing gemacht habe, wie wirkt sich das auf die Versicherung aus?
Wer kann da aus der Runde was zu sagen?
Das ist jetzt wieder ein sehr individueller Fall, der von hier schwer zu beurteilen ist. Also tatsächlich müssen, ich sage mal, typischerweise Schadenfreiheitsklassen nachgewiesenermaßen von einem selbst erfahren worden sein. Mhm. Und Carsharing zeichnet sich ja dadurch aus, dass einfach, ich weiß nicht wie viele, also x auf jeden Fall Kunden mit einem Fahrzeug fahren. Und jetzt kann ja schwer der eine sagen, also ich war derjenige, der schadenfrei gefahren ist, und Sie sagen dann, nee, ich war derjenige, der einen Schadenfall hatte. Ich glaube, das wird in der Praxis so nicht passieren. Deswegen, das muss schon eindeutig auf einen Fahrer zuzuordnen sein. Und das ist, vermute ich jetzt einfach mal, die Schwierigkeit in diesem Fall letztendlich gewesen.
Wie ist das denn bei Leasing-Autos? Also gibt es da bestimmte Bedingungen, die man erfüllen muss? Ein Hörer schreibt, er denkt oder er hat den Eindruck, er muss eine Vollkaskoversicherung nehmen, ob das richtig ist. Also kann man da noch verhandeln? Gibt es da Bedingungen, auf die man sich unbedingt einlassen muss?
Frau Feder, Sie nicken? Oder erst Frau Feder, dann Frau Käfer-Robach.
Wie auch immer, genau. Dann Frau Feder.
Im ganz konkreten Fall ist es beispielsweise so, dass eine Werkstattbindung häufig nicht möglich ist, wenn man ein Leasingfahrzeug hat. Eigentümer bleibt der Leasingnehmer. Da gibt es bestimmte Bedingungen, die der Leasing, beziehungsweise Eigentümer ist der Leasinggeber, die der Leasinggeber dann einfach vorgibt.
Genau, da kann ich auch nicht wirklich viel ergänzen. Wichtig ist, beim Leasingfahrzeug ist es in der Regel auch ein Neuwagen und dementsprechend ist da meistens empfiehlt sich eher auch eine Vollkasko insgesamt, weil sie einfach auch einen höheren Wert dahinter stehen haben.
Es tauchen auch noch die Frage auf, wie man mit Bagatellschäden umgeht. Also wir haben zwei Hörer, die haben uns Fälle geschrieben. Ich trage jetzt mal einfach vor. Also einer beschreibt einen kleinen Parkplatzrempler unterhalb der Stoßfänger. Die Polizei sagte, an beiden Fahrzeugen sei nichts zu sehen. Die gegnerische Versicherung wollte aber fast 2000 Euro und es stand ein Tankdeckel auf der Rechnung. Er informierte dann die Versicherung über diese Unmöglichkeit und bat um Überprüfung. Aber die Versicherung weigerte sich, bezahlte einfach und er wurde hochgestuft. Und diese Fälle sind uns mehrfach geschildert worden. Also diesen Umgang mit Bagatellschäden, wenn vermeintlich erstmal nichts passiert ist, kann dann doch noch das böse Erwachen kommen?
Also grundsätzlich empfehlen wir also jedem ein Schadenereignis dieser Art auch seiner Versicherungsgesellschaft erstmal zu melden. Also in der Tat weiß man nie, was daraus erwächst. Ich habe das auch selber schon oft erlebt. Du hast den sogenannten Parkplatzrempler. In der Tat ist von außen erstmal nichts zu sehen, aber unter diesen Stoßfängern sind sensible Apparatschaften verbaut, die dann tatsächlich ausgewechselt werden müssen, damit der nächste Schadenfall typischerweise abgemildert werden kann. Und das verursacht, obwohl man es nicht sieht, dann doch Kosten. Und es gibt den sogenannten Direktanspruch, dass sich Geschädigte eben direkt an eine Kfz-Versicherung des Schädigers wenden können. Auch im Bagatellfall, das wissen wir ja immer nicht, wie hoch der Schaden tatsächlich war. Und das führt dann typischerweise zunächst mal zu einer Reservestellung. Also wir reservieren für diesen Schadenfall einen Betrag X. Und in den Versicherungsbedingungen ist geregelt, dass sobald eine solche Rückstellung getätigt wurde, auch eine sogenannte Schadenrückstufung erfolgt. Also die Rabatte schlechter werden. Allerdings sollte sich aus diesem Schadenfall keine Entschädigungsleistung ergeben, dann tatsächlich lösen wir diese Rückstellungen natürlich auch wieder auf und behandeln ihren Vertrag, als wäre er schadenfrei gelaufen. So ist es zumindest Praxis bei der Coburg.
Was auch immer möglich ist in einem Schadenfall, ist der sogenannte Schadenrückkauf. Wie Herr Müller gerade schon erläutert hat, ein Schaden sollte erstmal immer der Versicherung gemeldet werden, auch weil vielleicht irgendwelche Folgeschäden noch entstehen beim Unfallgegner. Aber man hat dann die Möglichkeit, den Schaden im Laufe des Versicherungsjahres wieder zurückzukaufen und so seine Schadensfreiheitsklasse zu erhalten. Das lohnt sich auch in vielen Fällen.
In der Tat genau, kann man sich ein Angebot rechnen lassen von der Gesellschaft und sich das mal gegenüberstellen lassen. Was würde ich jetzt mit Schadenfall bezahlen? Und ich weiß ja, wie viel bezahlt wurde dafür. Ja. Oder ohne, dann hat man so eine Gegenüberstellung und kann dann selbst noch entscheiden, ob man den Schadenfall zurückbezahlt.
Herr Tenhagen?
Ja, bei Finanzhilfe haben wir einen schönen Rechner dafür gemacht, weil der Fall wirklich relativ häufig ist, dass man das einfach eingibt und dann auch für sich fragen muss, wie lange fahre ich das Auto eigentlich noch, was ist das für ein Auto? Also all diese Dinge kann man dann eingeben und dann kann man rausfinden, ob das sinnvoll ist, diesen Schaden zurückzukaufen. Meistens ist es bei einem größeren, also wenn es da 2000 Euro da steht, ist es selten sinnvoll, sagen wir mal so.
Machen wir weiter mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, die Britta Mersch zusammengetragen hat.
Ja, es gibt jetzt nochmal die Frage, muss ich als Versicherungsnehmer eigentlich Halter und Eigentümer des Fahrzeugs sein? Und das bringt ja noch viele andere Fragen mit sich. Also was ist zum Beispiel, wenn ich Kinder habe, wenn die Kinder ein eigenes Auto haben, es aber über mich versichern und ich dann vielleicht auch nicht immer überblicken kann, wer eigentlich das Auto fährt? Also wie geht man mit wechselnden Fahrenden auch um? Und ist es auch möglich, dass man die Fahrenden vielleicht mal, also sei es, ich habe ältere Eltern und eine Urlaubszeit, ich möchte die vielleicht in Urlaub fahren oder ähnliches, kann man dann auch kurzzeitig ein paar mehr Fahrer oder Fahrerinnen eintragen lassen. Also dieses ganze Thema, man ist ja nicht immer Herr oder Frau über sein eigenes Auto.
Das ist tatsächlich sehr komplexe Fragestellung. Also grundsätzlich muss man sich irgendwann mal festlegen, wer Versicherungsnehmer eines Vertrages sein soll. Ob das jetzt Kind, Eltern, Großeltern, ich bleibe mal in diesen Generationen, sein soll, wer auch immer. Also der Halter auf jeden Fall kann abweichen. Das muss nicht der gleiche sein. Halter kann auch jemand anders sein. Aber das sind alles Merkmale, die sich insgesamt auf die Prämiengestaltung auswirken. Also wenn Versicherungsnehmer und Halter identisch sind, ist das sehr wahrscheinlich ein anderer Preis, als wenn die voneinander abweichen. Und die Thematik der verschiedensten, sagen wir mal, Nutzungsumstände eines Kraftfahrzeugs während eines Jahres, auch da empfehlen wir uns als Versicherungsgesellschaft zumindest mal zu kontaktieren, ob sich das und wie sich das im Zweifelsfall auf die Prämiengestaltung auswirkt. Sie haben es vorhin schon gesagt, es sind viele Merkmale, die zu erfassen sind, je nach Gesellschaft zwischen 25 und 50, wie auch immer. Und ich kann auch da nur fürs Hause Huck sprechen, wenn mal kurzfristig ein Fahrer beispielsweise dazu käme. Also Sie machen eine lange Urlaubsfahrt, sind erschöpft, da macht es ja Sinn, eben nicht weiter zu fahren und vielleicht Sohn oder Tochter fahren zu lassen. Also kurzfristige Fahrerkreiserweiterungen, so nennen wir das, dass mal zwei Wochen in einer Urlaubsfahrt ein anderer Fahrer eingeschlossen wird, die sind typischerweise kostenlos und verursachen keine Mehrkosten. Das kann man mit den Versicherungsgesellschaften vereinbaren.
Und wenn Fahrer selbst sehen, okay, ich leihe mir ein Auto häufiger aus, muss ich dann auch aktiv werden als die Person, der das Auto gar nicht gehört?
Also der Versicherungsnehmer sollte seine Police testen. Ja. Ten Hagen, gleich zu Ihnen. Also er sollte seine Versicherungsbedingungen insofern schon mal überprüfen, was er angegeben hat. Wenn das Fahrzeug jetzt häufig verliehen wird und man hat mit der Versicherung vereinbart, dass nur der Versicherungsnehmer fährt oder nur Versicherungsnehmer und Partner und dann kommt aber Nachbar, Enkel und sonst wer dazu, dann wäre das ein Umstand, der zu melden wäre.
Herr Ten Hagen.
Also wir haben das dieses Jahr auch wieder angeguckt. Wir machen so einen Test dafür jedes Jahr. Und wenn Sie den 18-jährigen Sohn regelmäßig mitfahren lassen und angeben, kostet es 95% mehr. Wenn der nur mal ganz kurzfristig in den Semesterferien eine Woche da ist und da mitfährt, dann macht man das so, wie der Herr Müller von der Hook das gesagt hat, man meldet das und bei den meisten Versicherern ist das dann kostenlos. Das ist kein Problem. Und wenn der 18-Jährige im letzten Jahr mitgefahren ist und man hat tatsächlich deutlich mehr bezahlt und zwei Jahre lang schon und der geht jetzt studieren am anderen Ende der Republik oder hat eine Ausbildungsstelle dort, dann nehmen Sie den aus der Versicherung wieder raus, dann wird es deutlich preiswerter. Also wir haben das mal zusammengerechnet. Also wenn jemand maximal sozusagen alles falsch macht beim Versicherungsangeben, dann kam die Dame auf 2.200 Euro für einen Versicherungsschutz. Und wenn man alles richtig gemacht hat mit dem gleichen Versicherungsschutz und ein paar Kilometern weniger, war man bei 500. Die Unterschiede sind echt gravierend. Deswegen ist es auch wirklich sinnvoll, deswegen sagen wir bei Finanztipp immer, erst einmal gucken, was brauche ich als Versicherungsschutz? Wir hatten zu Beginn der Sendung eine ältere Dame, die gesagt hat, sie fährt ja deutlich weniger Kilometer, seit sie in Rente ist. Genau solche Dinge sind wichtig, dass man die dann wirklich auch ändert.
Was ist denn eigentlich, wenn ich zu viel fahre? Also wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich für 10.000 Kilometer und dann ändert sich das durch einen Arbeitsplatzwechsel oder wie auch immer und ich bin auf einmal bei 20.000 und habe es vielleicht auch vergessen, der Versicherung zu melden und dann passiert der Unfall.
Dann melde ich das nach, wenn ich einen Unfall habe, dann wird das so sein, die Versicherung zahlt trotzdem und wird sich möglicherweise an mich wenden und sagen, ja, das geht aber überhaupt nicht, erstens nachbezahlen und zweitens möglicherweise auch eine Strafe dafür, dass man das vergessen hat. Man sollte das nicht vergessen, weil so eine Unterschiede, das merkt man sich ja eigentlich auch.
Herr Müller schüttelt mit dem Kopf, dass er
oder,
den Kopf,
Herr
das
Müller?
Heißt, ja, also
ist das gelbe Karte oder Strafe?
Nein, Vertragsstrafen erheben wir keine, aber tatsächlich erheben wir den Beitrag risikogerecht nach. Aber Sie müssen, und das ist eine wichtige Botschaft tatsächlich, Sie müssen es nicht befürchten, dass Ihr Versicherungsschutz in Gefahr ist.
Genau.
Man denkt ja nicht immer zuvorderst jetzt an die eigene Autoversicherung. Das verstehen wir auch.
Es kam noch eine Rückfrage zum Thema Telematik. Das gab es ja eben schon. Und die Frage von der Hörerin ist, wird im Falle eines Unfalls auf die gesammelten Telematikdaten gegriffen und entsteht mir gegebenenfalls eine Reduktion der Kostenerstattung, sollte ich ein Fahrfehlverhalten haben? Und andererseits kann sie auch eine Herausgabe der Telematikdaten verlangen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Tatsächlich dürfen wir, also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir als Versicherungsgesellschaft nicht wissen, wo man unterwegs ist und wie man unterwegs ist. Wir erhalten nur den Score. Dementsprechend ist auch bei uns glasklar geregelt, in einem Schadenfall greifen wir nicht, oder können wir auch gar nicht auf diese Datenlandschaft zugreifen. Also wir wissen nicht, wie schnell sie dann beispielsweise in diesem Schadenfall unterwegs gewesen sind. Aber es gibt den sogenannten Selbstbeauskunftungsanspruch, den ein Kunde hat. Also ein Kunde kann sich, wenn er das möchte, die Daten auch immer aushändigen lassen. Wenn das zu seinem Vorteil gereicht werden könnte, dann wäre das eine Möglichkeit. Aber wir als Gesellschaft dürfen darauf nicht zugreifen. Das ist auch vertraglich so geregelt.
Frau Käfer-Raubach, haben Sie einen Eindruck, kommt das vor, dass Versicherte sagen, ja Mensch, die Daten, die da über die Telematik-App oder über das GPS-Gerät gesammelt worden sind, könnten für mich als Versicherter vielleicht hilfreich sein und die hätte ich gerne?
Also bei uns kommt es nicht an. Wir monitoren ja auch nicht die Produktpalette unserer Mitglieder. Also sowas haben wir auch nicht. Wir auch zum Beispiel, das wäre jetzt ein nächster Ansatz, wenn beim Ombudsmann sowas käme, wenn man was nicht bekommt, das habe ich noch nie gehört in der Richtung. Also dementsprechend kann ich das nicht bestätigen.
Herr Denhagen. Es gibt einzelne Fälle, wo das sozusagen, wenn es ein sehr schwerer Unfall ist, dass man dann auf Fahrzeugdaten zugreift. Das ist eher das, was passiert. Mhm. Tatsächlich, also wenn es ein tödlicher Unfall ist oder jemand schwer verletzt ist oder sowas, dass auch polizeilich versucht wird, auf Fahrzeugdaten zuzugreifen. Und da steht ja, haben wir gerade am Anfang schon gesagt, im Zweifel viel mehr drin über das, was im Vorfeld des Unfalls passiert ist oder direkt vor dem Unfall passiert ist, als man in diesen Daten finden würde. Wenn Sie ein ganz altes Auto haben, natürlich nicht, aber wenn Sie ein neueres Auto haben, dann ist da im Bordcomputer jede Menge an Daten drin.
Machen wir weiter mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer.
Genau, es kommt noch ein Nachtrag zum Thema Carsharing. Ein Hörer sagt, er kann das jetzt nicht nachvollziehen, dass man Carsharing nicht nachweisen kann, ob man unfrei frei gefahren ist oder nicht. Das ist natürlich auch bei den Herstellern hinterlegt. Also da wollte er noch mal gerne kritisch anmerken, dass er das anders sieht. Ich weiß nicht, ob wir darauf noch eingehen wollen.
Ja, also viel mehr kann ich dazu eigentlich jetzt auch nicht sagen. Also wie gesagt, wenn mehrere also Carsharing zeichnet sich dadurch aus, dass viele Personen ein Fahrzeug nutzen. Und das Fahrzeug ist natürlich irgendwo an sich auch versichert auf einen Versicherungsnehmer. Das ist wieder die Frage von vorhin. Und selbstverständlich kann dieser Versicherungsnehmer, wer auch immer das dann sein mag, diesen Rabatt für was auch immer nutzen. Also das ist ja, vielleicht bin ich da vorhin falsch rübergekommen, also das geht natürlich, nur wenn jetzt dieses Fahrzeug meinetwegen 10 Personen nutzen würden und alle diese 10 würden sagen, ich möchte jetzt auch diesen Rabatt, dann das geht natürlich nicht, ja, weil wir da eine Multiplikation eines Rabatts hätten, der so nicht gerechtfertigt ist.
Okay, dann ist da nochmal der Unterschied zwischen, mache ich privates Carsharing sozusagen oder bin ich bei einem Carsharing-Anbieter, der das natürlich nachweisen kann, genau. Ganz grundsätzlich, wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit, aber gibt es jetzt noch viele, die gefragt haben, diese Preisgestaltung, die ist ja doch sehr intransparent. Also ich kriege dann meinen Tarif, da gibt es große Unterschiede, das haben wir ja schon gehört. Kann man da auch eine Transparenz bekommen? Also kann man da wirklich nochmal detailliert bei Versicherungen nachfragen, wie kommt denn jetzt eigentlich genau dieser Preis zustande? Also welches Parameter wird wie gerechnet? Habe ich da Möglichkeiten, Einsicht zu bekommen?
Frau Feder vielleicht? Also, oder Herr Tenhagen, ja?
Ja. Also der Punkt ist, Sie können ja Ihren alten Vertrag und den Sie jetzt haben und dann gehen Sie zum Beispiel zu so einem Portal und schauen das nach und dann vergleichen Sie diesen Preis und wir haben das sozusagen prozentmäßig mal aufgeschrieben. Also ein Fahrerkreis zu haben mit einem 18-jährigen Mitfahrer kostet 50% mehr oder sozusagen oder 100% mehr und Sie können halbieren, wenn Sie es nicht brauchen. Sie können 10% sparen, wenn Sie tatsächlich oder 15%, wenn Sie diese Selbstbeteiligung runterschrauben, also oder raufschrauben, wenn Sie sagen, Sie bezahlen 15%. Wenn Sie eine Werkstattbindung, wenn Sie der zustimmen, dann spart das viel Geld, bei der Hook sogar 20%, im Schnitt sind es auch 10%, 11%, 12%. Wenn Sie jährlich bezahlen, ganz wichtig, die Hälfte aller Leute bezahlt Ihre Kfz-Versicherung in Raten. Wer das in Raten monatlich gar bezahlt, bezahlt übers Jahr 8-9% mehr. Da können Sie am Anfang des Jahres ein Dispo aufnehmen und 20% im Dispo sein, ist genauso teuer. Also machen Sie das nicht, bezahlen Sie das einmal im Jahr und wenn sie jung sind, pumpen sie ihre Oma an.
Und mit diesem Praxistipp sind wir am Ende dieses Marktplatzes. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen hier im Studio in Köln. Nadja Feder, Michael Müller, vielen Dank nach Berlin. Anja Käfer-Rohrbach, danke nach Frankfurt an Hermann-Josef Tenhagen. Danke natürlich auch an meine Kollegin Britta Mersch und ganz besonders an Sie fürs Zuhören. Ich bin Sebastian Moritz, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und falls Sie es noch nicht getan haben, ein glückliches Händchen beim Überprüfen Ihrer Kfz-Versicherung.